Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Trendstark, Aktien, Börse und Megatrends. Ich bin Yannick und heute geht es um ein Thema, das uns Anleger jedes Quartal aufs Neue beschäftigt, und zwar die Quartalssaison. Und mit dabei ist wie immer Stefan Lehne. Hi Stefan.
Hallo Yannick und hallo liebe Zuschauer und Zuhörer da draußen.
Ja, die Quartalszahlen eines Unternehmens entscheiden ja oft über Kurssprünge oder auch Abstürze, und wir wollen heute einmal klären, wie man diese richtig liest und auch wie man sie als Anleger strategisch nutzen kann. Und starten wir einmal ganz grundlegend, Stefan. Was genau ist denn die Quartalssaison und warum sorgt sie jedes Mal für so viel Bewegung an den Märkten?
Ja, es ist ja so, dass börsennotierte Unternehmen einmal pro Quartal von ihren Zahlen berichten, in den USA auch tatsächlich berichten müssen, das ist Vorschrift. Und da geben sie eben Einblick in ihre Bücher, wie das Quartal gelaufen ist, welchen Umsatz sie gemacht haben, welchen Gewinn sie gemacht haben, wie die Marge sich entwickelt hat, veröffentlichen also alle möglichen Kennzahlen, aber natürlich auch einen Call, in dem sie dann Analysten für Fragen zur Verfügung stehen und wo man dann eben Sachen herausfinden kann, die man so zwischendrin einfach nicht herausfinden kann, weil das Unternehmen eben zwischendrin einfach nur Pressemitteilungen veröffentlicht oder auch nicht. Es gibt da manche Unternehmen, die sind da sehr aktiv und veröffentlichen jede News sofort. Andere sind eher verschwiegen und veröffentlichen gar nichts. Und dann sind natürlich die Quartalszahlen die Gelegenheit, das Unternehmen mal auf Herz und Nieren zu prüfen. Und die Quartalssaison ist eben die Zeit, in der diese ganzen Quartalszahlen dann auf uns niederprasseln und dann teilweise in einer Woche, weiß ich nicht, 50 Unternehmen berichten von ihren Zahlen. Und da gibt es dann natürlich jede Menge Bewegung am Markt auch.
Welche Zeiträume sind denn dabei jetzt besonders wichtig für uns als Investoren und Analysten? Und wie können wir uns auf diese Phase vorbereiten und die auch nutzen?
Ja, also die spannendste Phase ist immer so der Monatswechsel nach einem Quartal, also die Zeit, die wir auch jetzt gerade haben. Wir nehmen diesen Podcast ja am 30. April auf und wir sind jetzt mittendrin am Höhepunkt der Berichtssaison. Meistens geht es so Mitte des Monats nach einem Quartal mit den Banken los, die eröffnen traditionell die Saison. Und dann so Ende des Monats, also da, wo wir jetzt gerade sind, kommen dann eben auch die ganzen Big-Tech-Unternehmen, also Amazon, Alphabet, Meta und so weiter. Und da wird es dann natürlich besonders spannend, weil diese großen Unternehmen machen natürlich auch viel in den Aktienindizes aus, haben dort eine hohe Gewichtung und haben dann durchaus auch die Möglichkeit, einen Aktienindex zu bewegen. Ich erinnere mich mal, letztes Jahr war es mal der Fall, dass der Nasdaq 100 beispielsweise kurz davor war, abzukippen in eine stärkere Korrektur. Und dann haben die Tech-Unternehmen aber fast alle überzeugt und dann ging es sofort wieder aufwärts. Und das sorgt dann natürlich schon auch für Bewegung am Markt.
Was hältst du denn von der Strategie kurz vor den Earnings jetzt bei einem Unternehmen beispielsweise, wo man sich sicher ist, dass es ein tolles Ergebnis liefert, dann einfach einzusteigen?
Ja, also sicher kann man sich ja nie sein, denn auch die Unternehmen, die toll sind, die sich gut entwickeln und die traditionell vielleicht sogar statistisch gesehen oft positiv überraschen, können natürlich in einzelnen Quartalen dann auch mal enttäuschen und es kann einfach nicht so gut gelaufen sein, wie es im Vorfeld erwartet wurde. Und deswegen ist das schon so ein bisschen Casino-Spiel, also jetzt direkt vor den Quartalszahlen in ein Unternehmen einzusteigen, würde ich eher davon abraten. Klar kann man das als langfristige Strategie, könnte man das vielleicht sogar entwickeln als Trading-Strategie, dass man sagt, ich investiere immer kurz vor den Quartalszahlen in Unternehmen, die traditionell positive Überraschungen liefern. Aber das wäre dann schon eine sehr spezielle Strategie. Grundsätzlich würde ich eher empfehlen, die Quartalszahlen abzuwarten und dann daraus die Schlüsse zu ziehen, ob ich in das Unternehmen investieren möchte oder nicht.
Genau, wenn wir jetzt Schlüsse ziehen möchten, lass uns doch mal über die entscheidenden Kennzahlen gerne sprechen. Worauf achtest du denn bei den Earnings Reports am meisten?
Ja, also die zwei ganz großen Kennzahlen, wo natürlich jeder als erstes drauf schaut, sind Umsatz und Gewinn. Also konnte das Unternehmen seine Umsätze steigern, konnte es eben auch daraus mehr Gewinn machen. Oft kommt es ja vor, dass die Umsätze zwar steigen, der Gewinn aber trotzdem nicht oder umgekehrt. Also wie sehen die beiden Kennzahlen aus? Dann natürlich auch die Marge, wie hat die sich entwickelt? Das ergibt sich ja auch ein Stück weit aus dieser Relation von Umsatz und Gewinn. wie hat der Cashflow sich entwickelt und natürlich auch, wie ist der Ausblick für das kommende Quartal, denn bei den Quartalszahlen berichtet das Unternehmen eben nicht nur vom abgelaufenen Quartal, sondern gibt eben auch einen Ausblick auf das künftige Quartal, oft auch auf das Gesamtjahr. Und das ist dann sogar oft spannender als die Quartalszahlen des abgelaufenen Quartals, denn an der Börse wird ja bekanntlich die Zukunft gehandelt. Und das interessiert die Anleger dann natürlich ganz besonders. Wie erwartet die Unternehmensführung, dass es weitergeht? Stimmt das mit den Erwartungen der Börse, mit den Erwartungen der Analysten überein? Oder ist es sogar stärker oder schwächer? Und dann kann auch der Ausblick für große Kursbewegungen sorgen.
Genau, wie ist denn das mit den Analystenschätzungen? Die werden ja vorher immer abgegeben und dann können die Erwartungen ja entweder geschlagen oder verfehlt werden. Wie wichtig schätzt du das ein?
Ja, die Analystenerwartungen, das ist natürlich die Messlatte, die das Unternehmen ja zu überspringen hat am besten. Denn ansonsten wären wir ja irgendwo im blinden Raum. Klar, das Unternehmen gibt, wie ich schon gesagt habe, selbst auch Prognosen für das laufende Jahr raus. Aber noch wichtiger ist eben, wie die Anleger erwarten, wie das Unternehmen abschneidet und wie die Analysten, die sich täglich sehr intensiv mit dem Unternehmen beschäftigen, wie die eben erwarten, dass beispielsweise Umsatz und Gewinn ausfällt. Und das ist im Prinzip die Messlatte, die für das Unternehmen gilt. Und wenn die Analystenerwartungen verfehlt werden, dann gibt es eben oft einen gehörigen Abschlag nach unten. Umgekehrt, wenn die Analystenerwartungen geschlagen oder sogar pulverisiert werden, dann kann es eben auch einen erheblichen Satz nach oben geben.
Schauen wir uns doch mal ein konkretes Beispiel an. Du hast ja schon gesagt, wir haben heute den 30. April und gestern Abend hat PayPal seine Zahlen vermeldet. Was können wir da an dem Beispiel jetzt mal erklären? Wie lief das Quartal und wie hat die Börse auch reagiert nachbörslich?
Ja, also es war ein sehr gemischtes Quartal. Wir hatten einige positive Überraschungen. Zum Beispiel ist der Gewinn von 83 Cent auf 1,29 Dollar gestiegen. Das war auch deutlich mehr, als die Analysten erwartet hatten. Da sind wir wieder bei diesem Thema. 1,16 war erwartet worden, 1,29 waren es. Und das ist natürlich eine schöne, freudige Überraschung. Es gab aber auch Wermutstropfen. Der Umsatz ist von 7,7 auf 7,8 Milliarden gestiegen. Da hatten die Analysten 7,85% erwartet. Jetzt kann man sagen, naja, ist jetzt auch kein so großer Unterschied zwischen 7,8 und 7,85. Aber normalerweise wird eben erwartet, dass ein Unternehmen die Analystenerwartungen übertrifft und eben nicht drunter bleibt. Und dann, selbst wenn es nur die Erwartungen trifft, ist das oft schon eine gewisse Enttäuschung, weil man sich einfach mehr erwartet hatte, dass es eben positive Überraschungen bei den Quartalszahlen gibt. Auch was die Nutzerbasis angeht, das hängt natürlich dann immer vom Unternehmen ab, welche weiteren Zahlen dann relevant sind. Bei PayPal ist natürlich die Nutzerzahl und das Transaktionsvolumen interessant. Und da sieht man, dass die Nutzerzahl tatsächlich gesunken ist. Also es scheinen nicht mehr so viele neue Nutzer dazuzukommen. Im Gegenteil, es scheinen weniger Nutzer PayPal zu nutzen. Die, die es nutzen, nutzen es aber dafür intensiver. Das Transaktionsvolumen ist nämlich stark gestiegen. Und der PayPal-CEO hat dann in seinen Kommentaren auch gesagt, dass man eben jetzt auf Qualität statt auf Breite setzen möchte. Und ja, da bleibt eben abzuwarten, ob das wirklich die richtige Strategie ist. Und die nachbörsliche Reaktion, letztendlich hat PayPal am Ende fast unverändert im nachbörslichen Handel geschlossen, aber dazwischen gab es eine große Unruhe. Wir arbeiten in der professionellen Chartanalyse ja mit Kerzencharts und da hat man eben eine sehr große Kerze mit sehr großen Ausschlägen nach oben und unten gesehen, bevor die Aktie dann eben fast punktgenau wieder da geendet hat, wo sie auch am Vortag stand. Also durch diese gemischten Zahlen und auch die gemischten Erwartungen hat sich da Positives und Negatives die Waage gehalten und es gab eben keine große Reaktion.
Ja, man erkennt schon, dass man sich da nicht ein, zwei Kennzahlen rauspicken kann, sondern sich da schon ein tieferer Einblick lohnt. Jetzt stehen ja noch ein paar große Namen an diese Woche. Ich glaube, heute Abend berichtet Meta. Mhm. Und wie siehst du das mit den Tech-Schwergewichten, die ganzen Blue-Chips? Was erwartest du von denen und worauf sollten wir da achten?
Ja, wenn man jetzt zum Beispiel Meta mal nimmt, das ist ja ein Unternehmen, das auch von Online-Werbung lebt, ähnlich wie Alphabet mit seiner Google- und Suchmaschine und der YouTube-Werbung. Alphabet hat ja letzte Woche schon berichtet und hat sehr starke Ergebnisse geliefert, also Online-Werbung scheint zu laufen. Deswegen wird natürlich jetzt allgemein erwartet, dass die Meta-Zahlen auch gut ausfallen, aber da ist dann auch schon so eine kleine Falle drin. Wenn Alphabet gut in Werbung geliefert hat, dann erwartet man natürlich jetzt auch, dass Meta gut liefert. Und wenn das nicht passiert, dann könnte es natürlich auch eine Enttäuschung geben und die Aktie könnte abstürzen. Und bei den anderen muss man mal schauen. Apple ist natürlich die Zollproblematik, die sicher eine große Rolle spielen wird. Ähnlich bei Amazon. Amazon verkauft ja auch viele chinesische Waren. Auch dort werden die Analysten dann gerade im anschließenden Call schon den CEOs stark im Prinzip befragen, wie es denn diese Zölle jetzt erstens im abgelaufenen Quartal sich ausgewirkt haben, vor allem aber wie auch die Erwartung ist, wie die Zölle sich jetzt in den kommenden Quartalen und im ganzen Jahr auswirken. Und ich denke, das wird eine spannende Zeit werden, da wird es schon noch einige Bewegungen geben.
Wie kann ich denn jetzt in der Quartalsaison profitieren, ohne mich zu verzocken, kurzfristig vorher einzusteigen? Gibt es da Strategien, die du empfehlen würdest?
Ja, also es gibt ein paar sehr spezielle Strategien. Eine hatte ich ja vorhin schon genannt, dass man über einen langen Zeitraum eben immer bei Unternehmen einsteigt, die traditionell positive Überraschungen bringen. Dann gibt es Optionsstrategien. Beispielsweise ist die implizite Volatilität bei Optionen direkt vor den Quartalszahlen wesentlich höher als nach den Quartalszahlen. Das kann man zum Beispiel als Stillhalter ausnutzen, muss sich aber natürlich auch des Risikos bewusst sein, wenn man Optionsstillhalter ist, dass eine große Bewegung auch zu großem Verlust führen kann. Das sind aber alles wirklich sehr spezielle Strategien, die ich jetzt dem Kleinanleger nicht empfehlen würde. Dem normalen Anleger empfehle ich, lieber die Quartalszahlen abzuwarten, sie sich ordentlich durchzulesen, zu schauen, ob man daraus neue Schlüsse ziehen kann und ob ein Unternehmen aufgrund der gerade veröffentlichten Quartalszahlen entweder vielleicht neu ins Depot kommen kann oder umgekehrt, wenn ich ein Unternehmen im Depot habe, ob sich durch die Quartalszahlen vielleicht sowas Gravierendes geändert hat, dass ich es vielleicht doch lieber verkaufen möchte. Also ich denke, für den normalen Anleger sind diese Post-Earnings-Strategien, die eben hinter den Quartalszahlen aufsetzen, interessanter. Eine Sache aber auch noch, wenn eine Aktie nach den Quartalszahlen einen Riesensprung macht, also vielleicht 10-20% nach oben geht, dann dauert es meistens sehr lange, bis die Aktie dann weiter steigen kann. Es ist nur in ganz seltenen Fällen, dass ein 10-20% Schub die Aktie gleich weiter steigt. Also das ist dann auch nicht mehr der ideale Einstiegszeitpunkt, weil eine Aktie, die einen solchen Sprung gemacht hat, dann erst eine ganze Zeit lang braucht, bis sie meistens seitwärts konsolidiert, bis eben die 50-Tage-Linie wieder aufgeschlossen hat.
Stefan, eine Abschlussfrage. Wenn du dir nur eine Kennzahl in einem Quartalsbericht anschauen dürftest, welche wäre das dann und warum?
Ja, da würde ich mir schon den Gewinn anschauen, denn letztendlich ist ja das, warum wir in Aktien investieren, warum Unternehmen wirtschaften, weil sie Gewinne machen wollen, die dann entweder ins weitere Wachstum reinvestiert werden können oder als Dividenden ausgeschüttet werden können oder für Aktienrückkäufe genutzt werden können. Also wenn ich tatsächlich nur eine Zahl anschauen würde, dann wäre das schon die Entwicklung des Gewinns pro Aktie.
Stefan, ich danke dir für die Einblicke. Ich finde Quartalssaisons immer sehr spannend und bin auch diesmal gespannt, wie es heute Abend mit Meta weitergeht. Genau, vielleicht magst du noch einmal den Sicherheitshinweis bringen.
Ja, genau. Also wie immer geben wir hier keine Anlageempfehlungen. Also alle Unternehmen, die wir hier erwähnt haben, sind jetzt zwar interessante Unternehmen, aber letztendlich muss natürlich jeder für sich selbst prüfen, wie sie zu ihm passen, zu seinem Depot passen, zum Anlageverhalten passen, vor allem auch, wann ein guter Einstiegszeitpunkt ist. Und wer aber konkretere Empfehlungen will und konkrete Einstiegszeitpunkte bekommen will, der bekommt die natürlich in meinem wöchentlichen Börsendienst Lenes Megatrends.
Genau, und wenn ihr keine Folge verpassen wollt, abonniert gerne den Podcast oder auch den YouTube-Channel und ja, bis zur nächsten Woche. Danke, Stefan.
Bis dann. Tschüss.